Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wir sind explizit daran schuld, dass die Franzosen in einer so schwierigen Lage sind. Dann ist die deutsche Exportindustrie total am Ende. Dann ist alles tot. Dann können sie die Automobilindustrie in Deutschland zumachen. Die USA wachsen deswegen, weil der Staat genau das macht, was ich sage, nämlich Schulden. Wir Europäer sind blöd, wir begreifen es nicht. Deswegen fallen wir so massiv hinter den USA zurück. Frau Reiche, Herr Klingbeil und Herr Merz, die haben alle drei null Ahnung.
Wie schlimm ist das
wirklich? Es ist schon die längste Rezession aller Zeiten gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die längste Rezession. Es wird jetzt noch die tiefste.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem der bekanntesten Ökonomen des Landes. Ihr habt ihn zuletzt immer öfter gefordert, denn er steht für Klartext und wir sind ja in einer ordentlichen wirtschaftlichen Schieflage. Da wollen wir heute drüber sprechen. Er war Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und hat auch für viele internationale Organisationen in höchstem Rang gearbeitet. Herzlich willkommen zurück, Heiner Flassbeck.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Flassbeck, Sie stehen ja für Klartext und ich weiß schon, Sie scharen schon mit den Hufen. Wir wollen heute natürlich über die deutsche Wirtschaft sprechen, denn um die steht's nicht ganz so gut. Jetzt steigen wir aber mal mit einem anderen Thema ein. Sie schreiben ja immer sehr interessante Artikel auch und Sie haben zuletzt folgende Zeile rausgehauen hier. Deutschland, die gute Kraft, die Böses schafft. Was machen wir denn falsch? Oder Deutschland,
ja,
die deutschen Politiker.
Das alte Thema. Wir haben die Europäische Währungsunion missbraucht, um Leistungsbilanzüberschüsse zu machen. Wir haben versucht, etwas Gutes zu machen. Die Schröderschen Reformen, die ja alle loben, die jetzt alle wiederholen wollen. Aber diese Schröderschen Reformen waren nur deswegen erfolgreich, weil wir Leistungsbilanzüberschüsse aufgebaut haben. Und das ist eigentlich in einer Währungsunion verboten, jedenfalls auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, nämlich durch Lohndumping. Und die gute Kraft ist ein Zitat von Herrn Merz, der das in Saarbrücken zum Tag der Deutschen Einheit Herrn Macron ins Auge gesagt hat. Wir sind die gute Kraft und Frankreich geht aber gerade zugrunde, weil wir die gute Kraft sind, weil wir die Franzosen an die Wand gedrückt haben. Deswegen müssen die Franzosen so viel Schulden machen. Also wenn man einen schlechten Nachbarn hat, lebt sich schwer in dieser Welt.
Aber ist es nicht ein bisschen billig? Also haben die Franzosen nicht einfach ihren eigenen Laden nicht im Griff? Also ist da jetzt wirklich Deutschland dran schuld?
Nein, das stimmt nicht. Den eigenen Laden nicht im Griff gibt es nicht, wenn man keine Leistungsbilanzüberschüsse hat. Also wir hatten das Thema schon vor langer Zeit nochmal, aber ich will es nochmal wiederholen. Es ist ja einfach wichtig. Wir reden immer über die Frage, wie kann man eine Wirtschaft überhaupt bewegen? Wie kann die Wirtschaft dynamisch laufen? Das wollen wir ja alle. Wir wollen, dass das Unternehmen gut geht und so weiter. So, was ist die große Hemmnis? Das große Hemmnis ist die Ersparnis der Menschen. Ne? Wir haben in diesem Jahr, es gibt jetzt ganz neue Zahlen der Bundesbank dazu, im vergangenen Jahr hatten wir 300 Milliarden Ersparnis der privaten Haushalte. 300 Milliarden. Ne? Diese 300 Milliarden, muss man sich immer vorstellen, das ist das eigentliche deutsche Problem. Nicht die Schulden, erstmal das Sparen. Das Sparen ist ein Problem, weil diese 300 Milliarden fehlen den Unternehmen. Denn die Unternehmen und der Staat, natürlich alle Arbeitgeber, haben ja Gehälter bezahlt, haben Löhne bezahlt, haben Renten bezahlt, aber sie kriegen nur 10% weniger zurück. Sie müssen aber wieder Löhne und Gehälter bezahlen im nächsten Monat. Und woher sollen die kommen? Da ist eine Lücke von 300 Milliarden pro Jahr. Ne? So, diese Lücke müsste in einer Marktwirtschaft, wenn wir Herrn Sinn und Herrn Feld und wie sie alle heißen, folgen würden, wenn es das gäbe, wovon die Herren reden, nämlich eine Marktwirtschaft, dann müsste diese Lücke von den Unternehmen geschlossen werden. Dann müssten die Unternehmen 300 Milliarden Schulden machen, dann wäre alles gut. Dann könnte der Staat sich raushalten, dann wäre alles völlig in Ordnung. Das ist nur leider nicht in dieser Welt. Im Jahr 24, wie gesagt, ganz frische Zahlen der Bundesbank, habe ich nicht erfunden, haben die Unternehmen 40 Milliarden gespart. Auch noch gespart. Das heißt, die Lücke ist nicht 300 Milliarden, sondern 340 Milliarden. So, jetzt ist die Frage, die einfache Frage, wer schließt diese Lücke? Irgendjemand muss diese Lücke schließen, weil sonst ist die Wirtschaft ratzfatz tot. Ne? Sie ist nicht innerhalb von Projekten tot, sondern innerhalb von 3 Monaten.
Eine Nachfrage dazu, das ist natürlich logisch, wenn die Leute kein Geld ausgeben und wenn nicht investiert wird, dann läuft die Wirtschaft nicht klar. Aber jetzt kann doch nicht jeder sein Geld alles immer beim Fenster rausschmeißen und die Unternehmen sehen vielleicht auch, ja gut, jetzt ist die Energie hier teuer, jetzt baue ich vielleicht meine Arbeitsplätze lieber in Polen oder Ungarn oder sonst wo auf. Oder es läuft generell gerade nicht so, dann bin ich auch ein bisschen vorsichtiger. Also es kann doch nicht jeder immer sein Geld beim Fenster rausschmeißen, oder? Jetzt mal polemisch gesagt.
Nein, aber es muss natürlich muss nicht jeder das Geld zum Fenster rausschmeißen. Sparen ist ja auch schön, aber wir müssen immer einen Schuldner haben. Ne? Mhm. Wir brauchen einen Schuldner. Und wie gesagt, wenn die Unternehmen nicht der Schuldner sind, ich habe überhaupt nichts gegen Sparen, aber wir brauchen einen Schuldner. Und jeder, der sagt, die Leute sollen noch mehr sparen wegen Rente oder so, der muss sagen, wer soll der Schuldner sein? So, wer war der Schuldner in Deutschland in der Vergangenheit? Auch das kann man den Bundeszahlen einfach ablesen. Das war überwiegend das Ausland. Das Ausland war der Schuldner. Das ist doch schön. Das Ausland war der Schuldner und dann natürlich ein bisschen der Staat. Aber in der ganzen Zeit, wo Schäuble schwarze Null gemacht hat, hatten wir nur einen einzigen Schuldner, nämlich das Ausland. So, das Ausland, das sind zum Beispiel die Franzosen. Ne? Jetzt sind wir beim Thema. Mhm. Das sind die Franzosen. Die Franzosen haben Schulden gemacht, weil wir Leistungsüberschüsse gemacht haben. Wir haben ihnen Marktanteile weggenommen auf der Welt, den Franzosen ganz massiv, in China vor allem. War die französische Automobilindustrie war in China sehr gut, ist dann aber in den 2010er Jahren von den Deutschen sozusagen weggeputzt worden. So, und dann deswegen haben die Franzosen Probleme. Die haben ein außenwirtschaftliches Defizit, bei denen sparen aber auch die Haushalte und die Unternehmen. So, wer soll die Schulden machen? Jetzt müssen wir die einfache Frage beantworten. Wer soll in Frankreich die Schulden machen? Und die Antwort
aber
ist...
Aber dann hätten die Franzosen halt bessere Autos bauen müssen, oder? Also dann hätten sie die Chinesen auch gekauft.
Nee. Lohndumping. Wir haben unsere Löhne gesenkt um 20% in der Währungsunion. Normalerweise, wenn es keine Währungsunion gegeben hätte, hätten die D-Mark um 20% aufwerten müssen oder hätte aufgewertet und dann wäre alles futsch gewesen. Die Schröderschen Reformen gäbe es nicht. Niemand würde jemals mehr darüber reden. Nein, wir hatten Währungsunion. Und wir sind unter dem Inflationsziel geblieben, das wir uns alle gesetzt haben, nämlich dem deutschen Inflationsziel von 2% mit den Lohnstückkosten, also Löhne minus Produktivität. So, also wir haben ganz klar gegen die Regeln verstoßen, die es da gab. Und die Franzosen haben darunter gelitten. So, jetzt ist wieder die Frage, wer macht die Schulden in Frankreich? Es kann nur einer, wenn man die Unternehmen nicht zum Schuldenmachen kriegt. Und das gelingt nirgendwo in der westlichen Welt, auch nicht in den USA und nicht in England, nirgendwo. Wenn man die Unternehmen nicht zum Schuldenmachen kriegt, kann es nur logischerweise nur noch ein einziger sein, nämlich der Staat. So, das hat Frankreich gemacht. Der Staat in Frankreich macht nichts falsch. Er hält nur die Wirtschaft am Leben. Er hält die Wirtschaft gerade so, die wachsen ja auch ganz schwach und minimal und stagnieren, aber er hält die Wirtschaft am Leben. So, das muss der Staat aber tun. Wenn der Staat das nicht mehr tut, hat er seine zentrale Aufgabe verfehlt. Dann gibt es die nicht mehr. Und das ist niemand vorzuwerfen. Das darf man auch den Italienern, ist genau das gleiche Problem, darf man das nicht vorwerfen, dass sie ihre Wirtschaft am Leben halten. Was sollen sie denn sonst tun?
Aber
deswegen sind wir massiv daran schuld, ganz explizit und ganz deutlich, wir sind massiv explizit daran schuld, dass die Franzosen in einer so schwierigen Lage sind.
Aber Herr Flassbeck, da beißt doch immer einer ins Gras oder mehrere, weil jetzt kann man ja sagen, ja gut, jetzt haben wir das mal ausgenutzt, vielleicht 20 Jahre oder haben vielleicht auch die besseren Autos gebaut, haben wie auch immer, da gibt's ja viele Gründe, Lohndumping, jetzt kommen die Chinesen und machen das mit uns, weil die kommen jetzt mit Macht, mit den Autos, die natürlich auch massiv subventioniert sind, sicherlich bei den Lohnkosten haben die vielleicht auch einen Vorteil, also... Ja gut, ja. Ist da nicht immer irgendjemand mal 20, 30, 40, 50 Jahre der Verlierer, mal der Gewinner? Weil irgendjemand muss ja gewinnen, oder?
Wenn wir die Periode ein bisschen zurücknehmen, wenn wir sagen 5 Jahre oder so, darf man mal Verlierer sein, 5 Jahre mal Gewinner. Aber es darf nicht sein, dass ein Land wie Deutschland 20, 30 Jahre lang der Gewinner ist und immer der Gewinner bleiben will. Wir wollen jetzt unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder erhöhen. Ne? China hat übrigens weit geringere Leistungsbilanzüberschüsse als Deutschland. Weit geringere. Ne? Der chinesische Leistungsbilanzüberschuss liegt bei 1,5% am Bruttoinlandsprodukt, der deutsche immer noch bei 6%. Ne? Also und die wunderbaren Nordeuropäer, die immer hier als Vorbilder vorgehalten werden, Niederlande 8%, Dänemark über 10%, Schweiz 8% oder in der Größenordnung, Schweden 6%. Alle haben Leistungsbilanzüberschüsse. Nur alle auf der Welt können nicht Leistungsbilanzüberschüsse haben. Und da hat Trump ja einen richtigen Punkt. Trump sagt, wir wollen Balanced Trade. Und das ist absolut richtig. Es geht um Balanced Trade. Wir können in dieser Welt nur vernünftig funktionieren, wenn wir im Prinzip Balanced Trade haben. Das heißt,
aber wie kriege ich das hin? Also sind Zölle dann die Lösung oder wie würden Sie das machen?
Nein, nicht Zölle. Nein. Langsam. Es gibt da eine wunderbare Lösung, die heißt Währungssystem. Ne? Mhm. Es gab mal ein Währungssystem, das hieß Bretton Woods, 50er und 60er Jahre von einem Mr. Keynes ausgedacht, nicht von Ludwig Erhard, sondern von Mr. Keynes ausgedacht. Das hat dafür gesorgt, dass wir relativ balanced trade hatten auf der Welt. Und komischerweise war das auch die Zeit, wo die Weltwirtschaft sich am besten überhaupt entwickelt hat. Es muss über das Währungssystem passieren. Das Währungssystem muss dafür sorgen, dass Länder, die Lohndumping machen wie Deutschland, eine Aufwertung bekommen und sofort wieder zurückgeschmissen werden. Und es kann auch nicht sein, dass ein Land wie die Amerikaner, wie die USA, über 30 Jahre oder 40 Jahre sind es, glaube ich, schon, massive Defizite haben. Da hat Trump völlig recht. Es gibt keinen Grund dafür, dass die Amerikaner dauernd Defizite haben und wir machen lustig Überschüsse. Und das liegt aber am Währungssystem. Das Währungssystem versagt. Es gibt nichts. Wir haben ja kein Währungssystem. Wir haben Währungschaos in der Welt. Und das sorgt dafür, dieses Chaos sorgt dafür, dass wir keinen Ausgleich bekommen, wie wir ihn eigentlich haben müssten.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also Bretton Woods war ja auch, wir hatten auch die Golddeckung. Das war dann auch irgendwann ein Problem, weil man dann irgendwie aus diesem Korsett ja raus wollte. Ganz kurz jetzt für die Leute, die sich denken, Bretton Woods habe ich schon mal gehört und Währungssystem, ja. Aber weil Sie gerade gesagt haben, wenn jemand Lohndumping betreibt, dann muss er quasi aufwerten. Also dass die Währung teurer wird, dass der Export teurer wird, oder? Wenn man das mal so erklärt. Wie läuft das dann? Also wie kann man sich das in der Praxis vorstellen, dass dann sozusagen ein Land bestraft wird? Also wie ist da der Mechanismus?
Es wird nicht bestraft, es wird der Täter, es wird nicht ein harmloses Land bestraft, sondern der Täter wird bestraft. Das ist eine normale Regel. Ne? Der Täter wird bestraft.
Aber wie läuft das dann?
Der Lohndumping versucht, einen Vorteil zu gewinnen. Es darf in dieser Welt, nochmal ganz grundsätzlich, es darf in dieser Welt kein Land gegenüber einem anderen mit irgendwelchen Maßnahmen sich Vorteile verschaffen. Weder mit Lohndumping noch mit Steuersenkung noch mit sonst irgendwas. Das ist durch nichts gerechtfertigt. Ne? Wir brauchen ein Handelssystem, wo es keine Überschüsse, keine dauerhaften und hohen Überschüsse und Defizite gibt. Die ganze Theorie des internationalen Handels war darauf aufgebaut, dass es keine solchen Überschüsse und Defizite gibt. Keine gibt. Ne? Seit 200 Jahren, seit David Ricardo, der immer zitiert wird, war das die Idee, es darf keine Überschüsse und Defizite geben. So, und wenn es welche gibt, dann muss man sie beseitigen. Und das war in Bretton Woods damals in dem System so geregelt, dass dann, wenn Länder Leistungsbilanzüberschüsse hatten oder Defizite, dann mussten die Überschussländer aufwerten und die Defizitländer mussten abwerten, damit es wieder zu einem Ausgleich kommt. Das kann man noch viel intelligenter machen, als es damals war, aber es war immerhin ein Ansatz.
Jetzt schwan die ihn ja Böses. Sie haben geschrieben, was wir hier in Zeitlupe erleben, meine Damen und Herren, ist nicht weniger als der Untergang Europas. Also ja, was kommt da auf uns zu?
Ja, es ist, man sieht ja, Frankreich löst sich gerade politisch auf. Das ist ja eine schlichte Katastrophe, dass ein Präsident fünf Premierminister innerhalb von 2 Jahren verbraucht.
Jetzt ist ja der nächste schon wieder weg, nach sehr, sehr kurzer Zeit.
Ja, der ist jetzt schon, bevor er überhaupt angefangen hat, wieder weg. Also das ist ja ungeheuerlich. Und im Grunde kann jetzt nur Macron zurücktreten. Eigentlich, Macron müsste zurücktreten, weil er die ganzen Schlamassel verursacht hat mit seinen Neuwahlen vor einem Jahr. Aber wenn er zurücktritt, was passiert dann? Dann wird Marine Le Pen oder ihr Stellvertreter irgendwer wird Präsident und dann ist Europa schon am Ende. Dann haben wir eine rechte, im Prinzip antieuropäische Regierung in Italien, eine rechte antieuropäische Regierung in Frankreich. Wie will man dann noch vernünftig zu Potte kommen? Das funktioniert nicht mehr. Und das ist dann wirklich eine ganz große Katastrophe, vor allem für Deutschland wieder, weil Deutschland immer noch sehr stark vom Außenhandel abhängt, ist es eine ganz ungeheure Katastrophe, weil dann machen die Länder auch die Grenzen zu, das ist ja klar.
Und dann, was wird dann passieren? Neue Euro-Krise, dann wird wahrscheinlich der Euro zur Disposition stehen, ja, oder dann wird Frankreich dann vielleicht raus wollen, Deutschland Euro. Vielleicht auch raus wollen, wenn es dann,
Ja, genau, dann alle werden abwerten und Deutschland wird aufwerten und dann ist die deutsche Exportindustrie total am Ende, dann ist alles tot, dann können sie die Automobilindustrie in Deutschland zumachen. Also wir haben ein unglaubliches Interesse daran, dass das funktioniert, aber wir müssen begreifen, welche entscheidende Rolle dabei die Staatsfinanzen spielen. Wenn wir diesen Link nicht begreifen, den ich gerade erklärt habe, dann laufen wir ins Verderben.
Wie immer in diesem Jahr haben wir auch in dieser Woche wieder die Schlagzeilen um die Ohren bekommen. Für viele Anleger wäre es wahrscheinlich ein Gamechanger, wenn es mal ein bisschen ruhiger werden würde, auch wenn es gerade sehr gut läuft an der Börse. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem Gamechanger für mich, vor allem auf Reisen. Ich war ja vor kurzem erst wieder in Asien unterwegs, in Japan und Südkorea. Und da war mein treuer Begleiter mal wieder Sally. Und was dahinter steckt, das verrate ich euch jetzt. Genau. Im Urlaub hatten wir ja gleich mehrere Probleme. Probleme. Erstens hat man mal kein Netz. Wenn man nicht aufpasst, wird es dann schnell super teuer, aber ist alles noch harmlos. Es kann bis hin zu Datendiebstahl kommen. Abzock im Urlaub war ein Computerbild. So stehlen Kriminelle ihre Daten. Also es kann wirklich böse enden. Also lieber im Zweifel nicht in irgendeinen komischen Shop gehen und irgendwo eine komische SIM-Karte kaufen. Viel besser ist eine eSIM. Das ist eine viel smartere Lösung. Und da kommen wir schon zum Partner des heutigen Briefings, zu Saily. Aber wer oder was ist Saily? Saily ist ein neuer eSIM-Service für Reisende, die unterwegs vernetzt bleiben wollen. Es gibt hunderte von flexiblen Datenpaketen für über 200 Reiseziele in 8 Regionen. Bevor ich also verreise, suche ich mir bei Saily das günstigste Datenpaket, aktiviere es und dann kann ich vor Ort gleich lossurfen. Das ist einer der großen Vorteile, sofort loslegen und kein kompliziertes Kuddelmuddel. Ich brauche nur eine App und auch nur eine eSIM und nicht 10 verschiedene. Und wie einfach das geht, das zeige ich dir jetzt. Erst lädst du dir im App Store mal die Saily App runter. Hier sind wir auch schon mitten drin. Dann gehst du auf Daten hinzufügen und hier nehmen wir jetzt einfach als Beispiel mal die USA. Dann suchst du dir das passende Datenpaket aus und jetzt kommt das Beste. Denn du kannst jetzt ein tolles Angebot sichern. Mit meinem Code Mario Lochner bekommst du 15% auf ein Saily Datenpaket und zwar unter diesem Link hier oder mit dem QR-Code und das Ganze, den Link findest du natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Herr Flassbach, jetzt haben wir ein Problem, das sagen ja viele Ökonomen, da werden Sie jetzt vielleicht zusammenzucken, aber die Grundidee ist ja folgendermaßen: Frankreich macht viele Schulden oder macht vielleicht Reformen nicht, was sich die Märkte wünschen, dann steigen die Renditen, also es wird teurer und wir kennen ja dieses Spielchen auch von Griechenland früher, die Märkte machen sozusagen Druck und wollen Reformen erzwingen. Jetzt halten Sie wahrscheinlich dagegen und sagen, ja, Schulden sind jetzt gar nicht so schlimm, das Problem. Trotzdem haben wir ja diese Zwickmühle. Die Politiker machen immer neue Schulden und wie Sie es vorher gesagt haben, Frankreich oder jetzt auch Deutschland, müssen wir gleich drüber sprechen, über Schuldenbremse und Co., kaufen sich da Zeit, halten die Wirtschaft am Leben, aber wir gehen ja nie an die Kernprobleme ran. Also ob das jetzt die Kernprobleme der Wirtschaft sind oder die Kernprobleme der Politik, Bürokratie, was weiß ich. Also wie kommen wir denn mal daran, ohne dass wir jetzt das Ganze, ich bin ja jetzt auch kein Fan davon, dass wir sagen, ja, die Staaten machen jetzt gar nichts mehr und dann knallt morgen alles zusammen. Also wie kommen wir da raus? Also es muss doch was geben, außer wir schieben alles auf die lange Bank und es knallt morgen. Also wir müssen doch irgendwie mal die Probleme lösen, ohne jetzt den großen Untergang.
Aber das Kernproblem ist leider nicht die Bürokratie. Wenn es die Bürokratie wäre, wäre es ja ein leichtes. Denn das zu beheben, wäre wirklich ein leichtes. Und das ist auch nicht der Sozialstaat. Das sind halt, wir leben halt von einer völlig falschen Diagnose. Wir haben jetzt in Deutschland, ne? Wir haben gerade neue Zahlen gekriegt. Heute Produktion in der Industrie, Katastrophe, vorgestern oder gestern Auftragseingang in der Industrie, seit 3,5 Jahren Katastrophe. Wir leben in einer Rezession. Deutschland hat die längste Rezession aller Zeiten hinter sich, hat es leider verschlafen, weil das Statistische Bundesamt uns die Zahlen vorenthalten hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wurde da getrickst oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wurde da getrickst oder verstehen die Zahlen selber nicht mehr? Oder was?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Herr Lochner. Entweder es wurde getrickst auf politischen Druck oder auch nicht. Oder sie sind so doof in Wiesbaden, das weiß ich nicht, das kann man sich jetzt aussuchen. Also eins von beiden
beides
muss es
nicht
ja
gut
sein. Nee, beides ist Katastrophe. Also das kann man sich nicht aussuchen. Ich habe jedenfalls seit 2,5 Jahren gesagt, wir leben in der Rezession. Ich habe sogar geschrieben.
Stimmt,
ich habe einen Artikel geschrieben, der hieß Hallo aufwachen, das ist Rezession.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben ja auch drüber gesprochen.
Und alle haben, oh nein, es geht ja noch so auf und ab. Was ist meine, das ist ungeheuerlich. Also wir haben...
Warum sind wir in der Rezession? Also warum?
Ja, da komme ich jetzt zu. Ja, genau. Wir sind in der Rezession seit 3,5 Jahren. Warum sind wir in der Rezession? Nun, Rezession ist Nachfragerückgang. Schauen Sie die Auftragseingänge an, die gestern gekommen sind vom Statistischen Bundesamt. Schauen Sie auf meine Seite, Relevante Ökonomik. Habe ich gestern ein schönes Bild gehabt. Da sieht man, seit 3,5 Jahren gehen die Auftragseingänge zu.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Das ist Nachfragerückgang, ne? Das ist nichts anderes als Nachfragerückgang. Das ist deswegen, weil wir eine Rezession produziert haben, erstmal über die Geldpolitik, zwar viele andere Maßnahmen kamen auch noch dazu, aber die Geldpolitik war das Wichtigste, die hat ja Inflation bekämpft, die es gar nicht gab. die nur ein kurzer Preisschub war, haben wir schon oft drüber geredet. Und dann davon werden natürlich die Investitionsgüter betroffen. Auf der ganzen Welt wurde das gemacht übrigens. Und wer leidet da am meisten drunter? Nun, der größte Investitionsgüterhersteller dieser Welt, das ist Deutschland. So, der leidet darunter. Deswegen haben wir Rezession, wir haben Nachfragemangel. Jetzt haben wir Nachfragemangel, aber alle sagen, nein, wir haben gar nein, Nachfrage gibt's überhaupt nicht. Wenn Sie in die, schauen Sie mal in die Texte und das, was die hochmögenden deutschen Ökonomen sagen, das Wort Nachfrage gibt es überhaupt nicht. Das gibt es einfach nicht, ne? Sie gehen zum Arzt und sagen, ich habe mir den Knöchel verstaucht und er sagt, nein, nein, das ist der Blinddarm. Es ist Ihr Blinddarm, wissen Sie? Es hat mit dem Knöchel überhaupt nichts zu tun. Knöchel gibt's gar nicht. Dann sagen sie, der Arzt ist ein Idiot, ne? Aber wenn die deutschen Ökonomen sagen, es ist Angebot, das ist alles möglich, aber niemals Nachfrage, dann sagen alle, ja, so muss es wohl sein. Die sind ja so klug, die wissen das genau.
Aber die Nachfrage ist ja global. Also wir können jetzt China nicht zwingen, dass sie bei uns was kaufen.
Nein, es ist global, ne? Es ist auch nicht nur China. China hat auch ein Nachfrageproblem. Wir haben auf der Welt ein Nachfrageproblem. Aber was müssen wir tun? Wenn wir ein Nachfrageproblem haben, müssen die Nachfrage anregen, so gut wir können. Das können wir, gibt's nur auch nur zwei Möglichkeiten. Gibt die Geldpolitik, kann die Zinsen senken, könnte sie jetzt tun, weil Inflation ist überhaupt kein Thema mehr. Absolut lächerlich. Die Geldpolitik müsste die Zinsen wieder senken. Wenn das nicht funktioniert, und dann gibt's wieder nur den Staat, dann muss der Staat dafür sorgen, dass mehr Nachfrage da ist. Dann muss er Steuern senken oder Abgaben senken oder irgendwas, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben und Geld ausgeben. Das ist doch furchtbar einfach.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Und der Witz ist ja eigentlich, ich kenne jetzt keine Partei, die eigentlich sagt, wir wollen die Steuern erhöhen. Komischerweise nur Schwarz-Rot jetzt. Also ob das jetzt die AfD ist oder ob das die Linkspartei ist oder die FDP ist. Eigentlich wollen alle, die CDU ja theoretisch auch, theoretisch in der Praxis dann nicht so, eigentlich wollen ja alle niedrigere Steuern und dass die Leute eigentlich mehr Geld in der Tasche haben. Warum können wir uns denn, wenn das eigentlich alle wollen, auf diesen Konsens, den es ja eigentlich gibt, warum können wir uns da drauf nicht einigen? Das ist doch verrückt, oder?
Weil wir das mit den Schulden, das ist ganz einfach, weil wir das mit den Schulden nicht begreifen, weil sie alle das nicht mit den Schulden begreifen. Man muss die Steuern senken, aber der Staat muss Schulden machen dafür. Er darf jetzt nicht gegenfinanzieren. Wenn er anfängt, gegen zu finanzieren und wieder hier und da einspart, um die Steuersenkung wieder reinzuholen, dann geht's in die Hose. Sehen Sie, der Punkt ist am entscheidenden Punkt, das begreifen leider unsere Marktwirtschaftler nicht, am entscheidenden Punkt sitzen die Unternehmen. Ne? Die Unternehmen haben vor sich ihre Auftragsbücher, über die haben wir gerade geredet, die gehen runter. So, und die Unternehmen tun natürlich nichts. Wir haben sinkende Investitionen. Wenn ich meine Kapazitäten da stehen habe und die Kapazitätsauslastung sinkt, ich brauche meine immer weniger Kapazitäten, dann baue ich ja nicht neue daneben. Es gibt keine Investitionstätigkeit, solange die Kapazitätsauslastung sinkt. Also müssen wir dafür sorgen. Aber das kann man nur mit höheren Schulden. Und zwar müssen die Schulden viel höher sein als das bisschen, was sie jetzt da beschlossen haben. Sie haben ja nun in Deutschland einen kleinen Durchbruch geschafft, den wir die Schuldenbremse erstmal wieder ausgehebelt haben. Aber wir müssen über diese Dimension nachdenken. 350 Milliarden Ersparnisse fehlen uns jedes Jahr. Jedes Jahr. Und die können wir nicht immer vom Ausland nehmen. Und wenn wir sie nicht vom Ausland nehmen, dann bedeutet das eben ganz logischerweise und ganz einfach, bedeutet das 350 Milliarden neue Schulden des Staates jedes Jahr. Damit können wir alles machen. Alles. Dann haben wir in 10 Jahren eine perfekte Wirtschaft, die klimaneutral ist und was weiß ich. Aber wir müssen über diese geistige Hürde springen. Wir müssen begreifen, dass Sparen und Schulden zusammengehören. Es gibt keine gewaltige Ersparnis, die man in die Welt setzt, ohne dass man Schulden macht. Heute, es ist völlig verrückt. Man muss sich nur angucken. Heute habe ich durch Zufall gerade eben Kubicki von der FDP gesehen, der sagt, ja, wir müssen jetzt kapitalgedeckte Rente machen. Kapitalgedeckte Rente heißt nichts anderes als noch mehr sparen. Ja, wer macht dann noch mehr Schulden, ne? Er muss dazu sagen, wenn man das nicht sagt, ist man ein Idiot, weil man dann nicht die zwei Seiten der Medaille nennt. Man muss sagen, wenn ich mehr sparen will, muss ich auch sagen, wer dann noch mehr Schulden macht. Wenn der Staat noch mehr Schulden macht für die kapitalgedeckte Rente, muss man Herrn Kubicki fragen, ob es sinnvoll ist.
Warum schließt das eine das andere aus? Also wir haben ja ein Rentenproblem. Gut, jetzt wird's komplex. Bleiben wir ganz kurz bei Steuern und Abgaben. Also ich wäre auch sofort dabei, dass wir, neulich hatten wir Philipp Rösler hier, mit dem haben wir diskutiert, der war ja Vizekanzler sogar und Wirtschaftsminister. Und ja, ich habe dann auch zu ihm gesagt, warum kapieren die Politiker die Probleme nicht? Warum merkt man nicht, okay, wir müssen jetzt mal den Bock umstoßen. Wir sehen es ja, die AfD wird jeden Tag gefühlt stärker. Also Schwarz-Rot müsste eigentlich mal merken, vielleicht sollten wir mal was ändern. Warum nimmt man nicht jetzt wirklich Schulden in die Hand und sagt, wir machen die größte Steuerabgabensenkung der Geschichte? Ich frage mich auch, was wäre hier los? Die Leute würden sich wahrscheinlich im Kopf kratzen, wir zwar uns auch, und sagen, was haben die denn gefrühstückt? Geht's denen nicht gut? Aber die Leute wären wirklich, glaube ich, baff. Es wäre ein Stimmungsumschwung und die Wirtschaft würde ja wirklich mal in Schwung kommen. Also wir sind uns ja hier auch schnell einig. Warum kommen die Politiker kommen ja nicht mal auf Mini-Ideen, sondern Merz sagt jetzt wieder vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen beim Mioska, wir müssen uns auf Schrumpflöhne einstellen. Also was verspricht er sich denn davon? Also
ja, absurd. Ja, wir sagen, ich sag gerade, 3,5 Jahre geht die Nachfrage zurück und unsere Politiker sagen alle unisono, wir müssen jetzt mal die Nachfrage kürzen. Ne? Wir müssen jetzt mal Bürgergeld, wir müssen mal an die Löhne, wir müssen an irgendwas, wir müssen den Sozialstaat zusammenstreichen. Kürzen, das ist alles Kürzung von Nachfrage. Das alles betrifft unmittelbar wieder die Unternehmen, denn die Leute kaufen ja was mit dem Geld. Ne? Wenn man ihnen Geld wegnimmt, kaufen sie weniger, dann haben die Unternehmen weniger Gewinne. Es geht immer um die Unternehmen. Nur das Idiotische, Herr Lochner ist, ich habe vor einiger Zeit leider einen Aufsatz schreiben müssen, der hieß, warum sind die Unternehmer nur so dumm? Die Unternehmer begreifen das nicht. Die Unternehmer begreifen diesen Zusammenhang nicht. Und dann haben wir Leute, Frau Reiche hat sich gerade einen Beirat gebastelt aus libertären Ökonomen, die können Sie gestern oder vorgestern, das ist rausgekommen, können Sie nachlesen, die bemerken, dass die USA stark wachsen. Ach, man sagen, wunderbar, warum wachsen die USA? Aber Schulden kommen da nicht vor. Ne? Die USA wachsen deswegen, weil der Staat genau das macht, was ich sage, nämlich Schulden. Der Staat macht jetzt, man kann über die Verteilungswirkung klagen, aber Trump mit seiner Gesetzgebung macht jetzt eine massive Anregung für die amerikanische Wirtschaft wieder über Schulden. Es geht nicht anders als über Schulden. Man kann die Wirtschaft nicht anregen, wenn man nicht Schulden macht. Und aber das ist bei uns nicht zu begreifen. Ne? Das ist bei uns nicht zu begreifen. In diesem Gutachten, dieser Handeln, da steht dann wieder drin, auf der zweiten Seite schon, wir müssen jetzt unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder verbessern. Ja, jetzt müssen wir wieder irgendwen in dieser Welt niedermachen. Es geht nicht. Wir müssen in dieser Welt alle zusammen expandieren. Es muss ein Wirtschaftssystem geben, wo alle zusammen expandieren und wo nicht einer versucht, den anderen niederzumachen. Das kann nicht funktionieren.
Also bis auf die Zölle, Sie sind ja schon ein kleiner Trump-Fan. Also er macht, ja, okay. Man muss, glaube ich, Trump, ich finde das immer wichtig, ihn differenziert zu betrachten, aber Sie haben es ja gerade gesagt, er macht auch einige Dinge ganz gut. Beziehungsweise, wenn man jetzt schaut auf Schulden,
in dieser Frage,
Steuern also senken, Handel.
Ja, ich bin wirklich kein Trump-Fan, aber er begreift den grundlegenden Zusammenhang, dass es nicht dauernd Defizite geben kann, dass man Balance Trade braucht. Das ist absolut richtig. Seine Leute vertreten das überall. Das haben sie übrigens auch, bin ich hundertprozentig sicher, in der Verhandlung mit der Europäischen Kommission vertreten. Was will man dagegen sagen als vernünftiger Mensch, wenn die Amerikaner sagen, wir wollen Balance Trade? Wer kann denn dagegen sein? Ja,
das
niemand.
Das ist eine gute Frage.
Nur die Deutschen haben Überschüsse, die Amerikaner haben Defizit. Wenn die Amerikaner sagen, wir wollen Balance Trade, dann muss man sagen, ja, wollen wir im Grunde auch. Es steht in den europäischen Regeln für die Europäische Währungsunion, dass wir Balance Trade wollen. Und dann kann man sich nicht bei den Amerikanern hinstellen und sagen, nein, wir müssen jetzt unsere Überschüsse verteidigen. Ihr müsst eure Defizite für die nächsten 100 Jahre haben. Das geht nicht. Also da hat Trump vollkommen recht. Und da hat die amerikanische Politik, das ist jetzt nicht nur Trump, aber es ist Trump 1 und es ist Biden und es ist Trump 2 jetzt auch. Die amerikanische Politik hat begriffen, dass es ohne Staatsschulden nicht funktionieren kann. Es kann nicht funktionieren. Der Staat muss da rein. Und hinzu kommt auch noch, was auch wichtig ist, dass man nicht unterschätzen, die amerikanische Geldpolitik ist auf Beschäftigung verpflichtet. Ne? Die ist nicht nur bei uns auf Preisstabilität verpflichtet, sondern sie ist explizit auf Beschäftigung und Preisstabilität verpflichtet, was eine völlig andere Welt schafft. Ne? Müssen Sie mal vorstellen, die EZB hätte als oberstes Ziel oder als mindestens gleichberechtigtes Ziel Beschäftigung da stehen. Ja, dann müsste die jetzt in die Vollen gehen. Die müsste jetzt dafür sorgen, dass die Wirtschaft läuft. Aber was tut sie? Lehnt sich zurück und sagt, jo,
ja, aber sie hat ja dieses Mandat nicht. Sie ist ja nur für die Preiswertstabilität da, oder?
Das ist aber unser Fehler. Aber wir Europäer sind blöd. Wir begreifen es nicht. Deswegen fallen wir so massiv hinter den USA zurück. Schauen Sie in dieses Gutachten, das ich gerade erwähnt habe, der 4 Libertären davon Reiche. Die haben eine wunderbare Grafik. Die USA ziehen davon. Patsch. Wir haben keine Chance in Produktivität, in Wachstum. Die ziehen in allem davon, in Beschäftigung. Wir haben keine Chance. Warum haben wir keine Chance? Ja, weil wir den Zusammenhang nicht begreifen, nicht weil wir zu viel Bürokratie haben. Das ist Quatsch. Damit hat es nichts zu tun.
Aber nochmal zum Lohndumping. Wo ist denn das genau? Weil wir haben ja schon Steuern und Abgaben. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, ob ich jetzt Unternehmer bin und will einen Arbeitsplatz schaffen oder ob ich jetzt Arbeitnehmer bin und zahlen muss. Also als Single bei Steuern und Abgaben sind wir ja ganz oben dabei. Also da müssen wir doch auch ran, oder? Wir müssen doch wettbewerbsfähig sein, weil sonst helfen mir auch die Schulden nichts, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, ja, hier in Deutschland ist es ja doppelt so teuer, also die Energie ist schon mal teuer, ist ja auch ein Problem. Und einen Arbeitsplatz aufzubauen wird ja, vor allem es wird ja immer teurer, hat Merz jetzt auch wieder gesagt, hier alle müssen mehr zahlen und so weiter und so fort. Dann gibt's doch auch viel Konkurrenz mittlerweile, oder? Dann baue ich halt in Polen, Ungarn, Tschechien, Portugal, in Asien, was weiß ich. Also ja, es gibt ja viel Konkurrenz. Also müssen wir nicht an die Arbeitskosten, müssen wir nicht wettbewerbsfähiger werden an diesem Punkt?
Nein, nein. Also wettbewerbsfähiger werden, nein, müssen wir überhaupt nicht. Wir sind ja, wie gesagt, wenn ein Land einen Leistungsbilanzüberschuss hat, den haben wir auch in diesem Jahr noch von 6% am Bruttoinlandsprodukt. Das sind immer noch 200 Milliarden. Dieses Land kann nicht wettbewerbsfähiger werden. Das ist verrückt. Was sollen dann die Defizitländer machen? Dann wir geraten ja sofort in eine Spirale, dass wir uns gegenseitig runterkonkurrieren. Das kann doch nicht sinnvoll sein. Wir können uns auch nicht auf der Welt gegenseitig runterkonkurrieren. Dann gibt es ein paar Länder wie in Osteuropa und China, die haben naturgemäß sozusagen niedrige Löhne, ne? Die haben natürlich Vorteile. Die sollen ja aber auch Vorteile haben, weil die sollen ja auch aufholen über die lange Sicht. Aber selbst die Länder sollten nicht, und China hält sich daran an diese Regel, sollten nicht dauernd Leistungsbilanzüberschüsse haben. Die Chinesen, man muss das sehen, die haben ja, als ich noch bei der UNO war, vor allem unter massivem Druck gestanden, der Amerikaner, ihre Leistungsbilanzüberschüsse zurückzufahren. Und sie haben es gemacht. Die Leistungsbilanzüberschüsse der Chinesen sind auf dieser Welt nicht das Problem. Vielmehr die Leistungsbilanzüberschüsse von, die sind zwar nicht so groß, aber die sind bedeutend, Niederlande, Dänemark, Schweden und Deutschland, ich habe schon gesagt, das sind so die wichtigsten Länder. Und das geht nicht. Wir müssen begreifen, dass wir von diesem hohen Ross, von diesem Überschussross runter müssen. Wir müssen da runter und dann müssen alle zusammen sich an ihrer Produktivität ausrichten. Und was wir eigentlich bräuchten, Herr Lochner, ist ein Weltwährungssystem. Ne? Da kämpfe ich nun seit, bin ein alter Mann, tatsächlich 50 Jahren dafür, dass wir ein anderes Weltwährungssystem brauchen. Nämlich ein Weltwährungssystem, wo das wie bei Bretton Woods funktioniert, dass es einen Ausgleich gibt. Aber Länder sollten nicht miteinander konkurrieren, sondern Unternehmen sollten konkurrieren. Die Unternehmen sollten auf Teufel komm raus konkurrieren, aber nicht Länder, nicht subventioniert oder mit staatlichem Druck oder Lohndumping machen, weil man die Sozialleistungen kürzt, wie das unter Schröder der Fall war. Das ist nicht die Lösung für die Welt, sondern die Unternehmen sollen Level Playing Field haben. Ne? Die Unternehmen sollen über die Grenzen hinweg miteinander vernünftig konkurrieren. Das ist ja auch die gesamte Idee des europäischen Binnenmarktes. Und gegen den haben wir massiv verstoßen in Deutschland. Massiver als irgendjemand anderes.
Aber jetzt haben wir folgendes Problem. Also in der Theorie, okay, sag mal, das würde so am besten funktionieren. Jetzt wissen wir trotzdem, die Menschen, Sie haben es vorher gesagt, wir Europäer sind blöd, der Mensch ist vielleicht generell, ich will jetzt nicht sagen blöd, aber er ist vielleicht egoistisch, beziehungsweise es sind so viele einzelne Interessen, dass wir uns jetzt auf der Welt auf sowas einigen. Wir sehen es ja, ob das Steuern sind, ob das Klima ist und so weiter. Das ist ja alles Utopie, dass wir uns da gemeinsam drauf einigen. Ja. Sie haben das ja auch schon oft kritisiert, dass wenn Deutschland jetzt allein das Klima retten will, dass das überhaupt nichts bringt. Also das ist ja auch nur sinnvoll, wenn alle oder sagen wir sehr viele mitmachen. Und ja, wir sehen es jetzt auch bei Trump mit den Zöllen. Ich glaube, Sie sind jetzt kein Freund von Zöllen. Die haben es gerade gesagt, man soll sich ja nicht gegenseitig runterdrücken. Bei den Zöllen wäre es jetzt, man schaukelt sich gegenseitig hoch. Wie reagiert man denn da sinnvoll drauf? Also wenn jetzt einer mit Zöllen kommt, dann würde man ja sagen, okay, wenn der jetzt Zölle macht, dann wäre ja theoretisch ein fairer Wettbewerb, wenn wir jetzt auch Zölle machen. Aber dann ist natürlich die Gefahr, ich schaukel mich hoch. Wie reagiere ich denn? Wie würden Sie denn darauf reagieren? Würden Sie sagen, ja gut, wir machen jetzt keine oder wir
hauen drauf? Also wenn Sie mir fünf Minuten geben, wenn ich mal fünf Minuten gerne habe, dann darf ich mal erzählen, als ein Mensch, der in vielen internationalen Verhandlungen gesessen hat und bei der UNO versucht hat zu vermitteln zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, wie macht man das? Nun, das ist relativ einfach. Es wäre selbst mit Trump einfach gewesen. Das Erste, was man hätte machen müssen, als Trump an die Macht kam und anfing zu sprechen, dass es hier ein großes Ungleichgewicht gibt, man hätte sagen müssen, ja, du hast recht. Mhm. Du hast vollkommen recht. Es gibt ein gewaltiges Ungleichgewicht im internationalen Handel. Und es kann nicht sein, das habe ich übrigens, wenn ich das mal einwerfen darf, das habe ich vor 25 Jahren mit meinem damaligen Kollegen Larry Summers, der in den USA stellvertretender Finanzminister war.
Der ist ja auch sehr bekannt.
Ja, genau, habe ich gesagt, wir müssen das in der Tat so machen. Es kann nicht sein, dass die USA die ganze Zeit riesige Defizite haben, die anderen machen Überschüsse. Nein, wir brauchen ausgeglichen Wachstum. Da hätte man gesagt, so, wir sind jetzt G7 oder G20, was auch immer, und wir setzen uns zusammen und sorgen dafür über ein Wachstumsprogramm in Europa vor allem, in Europa zum Beispiel, ne, sorgen wir über ein Wachstumsprogramm dafür, dass wir mehr amerikanische Importe holen und weniger in die USA exportieren müssen und sorgen auf diese Weise für einen Ausgleich. Dann hätten wir gar keine Zölle gebraucht. werden auch keine großen Wechselkursanpassungen gebraucht. Darüber hätte man es machen können. Und Trump wäre vom ersten Augenblick an befriedet gewesen, weil die Welt gesagt hätte, jawohl, du hast einen richtigen Punkt und wir greifen den auf. Aber das haben wir getan. Wir haben gesagt, der Trump, der Idiot, der Merkantilist und der hat ja keine Ahnung, Protektionist und Handel muss doch frei sein. Und all so Blödsinn haben wir erzählt. Ja, und damit, dadurch haben wir das erst versaut. Ne? Also wenn wir ein bisschen mehr wüssten über die Zusammenhänge, könnten wir auch klüger agieren. Nur schauen Sie an, wer da jetzt in den Positionen sitzt, die wirtschaftlich in Deutschland wirtschaftspolitisch entscheidend sind. Frau Reiche, Herr Klingbeil und Herr Merz. Die haben alle drei null Ahnung. Ne? Ich sage es so deutlich, die haben alle drei null Ahnung. Und sie holen sich auch keine Berater, die ihnen ein bisschen einen umfassenden Überblick und Ausblick geben.
Aber wir haben doch auch in Deutschland, wenn wir das mal auf eine Metaebene heben, auch generell schon ein Problem, oder? Also ein finanzielles Bildungsproblem, ein Medienproblem. Sie haben es gerade beschrieben nach dem Motto, Trump ist ein Verrückter. Wir müssen es jetzt anders machen. Wir retten das Klima alleine. Schulden sind grundsätzlich böse oder gefährlich. Also, also das ist doch auch ein Problem, oder? Also
ja, ein gewaltiges Problem. Wir haben ein gewaltiges, ein Medienproblem, stimme ich sofort zu. Wir haben ein irrsinniges Medienproblem. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind extrem einseitig geworden über die Zeit. Ne? Die waren das nicht immer von Anfang an, aber über die Zeit. Ich werde zum Beispiel nie mehr eingeladen bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Warum? Ich kritisiere Deutschland. Das darf man nicht. Man darf Deutschland nicht kritisieren. Das ist ja böse. Also ich werde nie mehr eingeladen. Nie mehr. Ich bin früher jede Woche dreimal angerufen worden von irgendeiner Rundfunkanstalt in Deutschland, die
Sie
einen Kommentar
so frech
von mir wollte.
Mittlerweile, ja? Unbequem.
Nicht mehr. Ja, der beleidigt die Leute und der beschimpft Deutschland. Das geht ja nicht, ne? Und so geht das. Und das ist so ein Prozess, der sich durchsetzt, der sich fortsetzt. Und der geht in alles hinein. Natürlich, wir brauchen ein wesentlich besseres Bildungssystem. Wir müssen viel mehr Geld ausgeben für Bildung. Wir müssen eine viel offenere Diskussion in allen Bereichen haben. Aber wirklich in allen Bereichen. Aber es wird alles unterdrückt, wird alles in der Decke gehalten. Im Zweifel immer mit Warnung vor der AfD. Die AfD. Und je mehr wir vor der AfD warnen und je mehr wir uns ducken wegen der AfD, umso stärker machen wir die AfD. Das ist doch wunderbar. Das ist eine geniale Politik. Sie sehen sie. Ich habe mir angetan, einen Teil der Diskussion von Frau Miosga mit Herrn Merz anzugucken. Es war zwar unerträglich und es hat mich Schmerzen gekostet, aber ich habe mir trotzdem ein bisschen angeguckt. Ja, da reden zwei Blinde von der Farbe, ne? Oder Sie können auch sagen, da reden zwei Millionäre darüber, wie man jetzt bei dem Bürgergeldempfänger noch ein bisschen was einsacken kann, ne? Das ist so absurd. Die haben überhaupt kein Gefühl für die Dimension, um die es geht, ne? Die wissen, sie kennen schon nicht mal die Dimension. Die kennen nicht die Qualität des Problems, schon gar nicht. Aber die kennen nicht mal die Dimension. Wenn sie da 5 Milliarden bei den Bürgergeldempfängern, da können die sich 10 Minuten drüber unterhalten, einsacken. Ja, mein Gott, was ist dann gewonnen? Dann haben die Unternehmen 10 Milliarden weniger Einnahmen, weil die Bürgergeldempfänger dann hungern und nichts mehr einkaufen. So, das ist absurd. Wir haben eine Konzentration auf Dinge, die sind so absurd, dass wir müssen untergehen, weil wir sind nicht in der Lage.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Probleme zu erfassen.
Aber Herr Flassbeck, haben wir nicht auch ein, Sie haben vorher gesagt, Bürokratie ist kein Problem. Jetzt haben wir aber, glaube ich, schon viele Ineffizienzen. Das ist ja das Problem, ich kann ja immer mehr Schulden machen, aber wenn das Geld quasi, sagen wir mal, ich mache jetzt 100 Milliarden mehr Schulden und die sollten eigentlich bei den Leuten ankommen, aber es bleiben nur 50% oder 30% über, weil ich ständig irgendwo Löcher stopfen muss. Hier fehlt was, sonst fehlt was. Bestes Beispiel, ich habe jetzt eine Steuerprüfung, kann ja sagen, für die, ich glaube, 2021 bis 2023. Da geht's in einem Jahr geht's um, ich glaube, da habe ich nebenbei 15.000 Euro verdient mit Büchern. Und jetzt muss ich schon mal alles hier wochenlang nochmal dokumentieren. Jetzt will die Prüferin ein Gespräch mit mir und meinem Steuerberater, dass man sich da trifft. Und also das ist doch alles lächerlich. Also das könnte ich doch alles so gestalten, dass ich sage, okay, ich muss dann gleich schon, wenn ich die Steuer abgebe, dann lade ich da die Sachen hoch, digital, wie auch immer. Das meine ich, also es ist doch alles oder vieles krachend ineffizient. Und das kostet doch alles Geld. Und das kostet mich Geld, das kostet dann muss ich wieder den Steuerberater extra dafür zahlen. Das ist ja alles keine Wertschöpfung. Das ist ja alles im Endeffekt Schwachsinn und Zeitverschwendung. Also da haben wir doch auch ein mega Defizit, oder? Dass die Schulden, die wir machen, dass die dann wirklich auch da ankommen, wo sie hin sollen.
Aber solche Probleme haben wir immer. Das ist ja jetzt nicht neu. Ich kann Ihnen jetzt Steuergeschichten von vor 20 Jahren erzählen oder so.
Aber da hatten wir keine Digitalisierung. Wir haben ja auch schon ein bisschen Fortschritt.
Man kann es, natürlich, ich nehme an, man kann es sehr viel besser machen. Da muss man auch investieren. Ich bin absolut dafür. Ich bin ja nicht gegen Entbürokratisierung, um Gottes Willen. Ich sage nur, das ist nicht die Lösung unserer Probleme, ne? Wenn ich ein Nachfrageproblem habe in einer Volkswirtschaft, muss ich das Nachfrageproblem lösen. Dass ich daneben an der Bürokratieeffizienz muss ich immer arbeiten. Das ist ein Daueraufgabe. Ne? Das ist nicht etwas, was aber jetzt, wenn ich jetzt noch 5.000 Leute in die Bürokratieabbau stecke, da kommt nichts raus. Das ändert nichts an der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. Ne? Das ist mein Punkt. Also natürlich haben Sie recht, wir übertreiben in ganz vieler Hinsicht. Und man muss sich nicht wundern, aber wir haben Steuern über Jahre für so ein großes Problem erklärt, dass dann die Bürokratie alles so genau und klein gefitzelt hat und geregelt hat, dass wir jetzt ein irrsinniges Problem deswegen haben, weil wir so viel Steuern bezahlen. Vorher hatten wir ein Problem, weil wir zu wenig Steuern bezahlen. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir wirklich Steuern bezahlen, aber wir müssen es mit einem so großen Aufwand machen. Ja, das ist nun mal, so ist die Welt. Wir haben ja auf internationaler Ebene, G20, überall haben wir die Steuerfrage diskutiert und dann wurde es durchgereicht. Und wenn die Beamten es in die Hand kriegen, dann sorgen sie dafür, dass es geregelt wird. Aber dann wird es so geregelt, dass es wirklich wehtut, ne, am Ende. Das ist die Logik des Systems. Aber wie gesagt, es ist nicht unser zentrales Problem. Also dieses Bürokratieproblem gibt es schon immer. Als die CDU das erste Mal dran kam, als Kohl dran kam, hat er gesagt, wir haben so größte Probleme mit Bürokratie, ist alles Quatsch. Ja. der hat alles versaut, hat dann die Bahn privatisiert, was das Schlimmste war, was er überhaupt tun konnte. Und also es gibt das Problem, bestreite ich nicht, aber es ist nicht unser zentrales Problem. Wir müssen jetzt dran, jetzt diesen Monat, wo die Wirtschaft wirklich einbricht, erneut einbricht, nach 3,5 Jahren Rezession bricht die deutsche Wirtschaft wieder ein. Das hat es noch nie gegeben. Das ist absolute Katastrophe.
Also ist das die größte Wirtschaftskrise, jetzt, die wir gerade haben seit, wie schlimm ist das wirklich?
Es ist schon die längste Rezession aller Zeiten gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg, die längste Rezession. Es wird jetzt noch die tiefste, vermutlich, weil, so wie ich das jetzt sehe, wenn ich die Produktionsdaten von heute anschaue, wird das dritte Quartal wieder Minus sein. Wahrscheinlich wird auch das dieses Jahr wieder Minus sein. Dann haben wir 3 Jahre Minus hintereinander. Das ist wirklich dann der Super-GAU. Und da müssen wir ran. Da müsste sich jetzt heute, wegen der Zahlen heute, müssten sich das Kabinett zusammensetzen und sagen, so, was können wir tun, was können wir ad hoc und schnell auf die Beine stellen, den Menschen Geld zur Verfügung stellen, damit in Deutschland wieder eingekauft wird.
Jetzt hätte ich mal eine Frage, die fällt mir jetzt gerade ein, die hatte ich mir gar nicht notiert, die ich mir in den letzten Wochen, Monaten oft gestellt habe. Ob das wirklich echtes Wachstum ist, wahrscheinlich fließt das ja ein. In München gerade gibt es verdammt viele Baustellen. Und ich meine jetzt nicht die großen Projekte, wo jetzt wirklich was Größeres angepackt wird, irgendeine Brücke saniert oder was weiß ich, oder zweite S-Bahn-Stammstrecke. Ich meine wirklich so kleine Sachen, da wird der Fahrradweg ein bisschen neu gemacht, wo man sich fragt, okay, was machen die da eigentlich? Sieht ein bisschen nach Beschäftigungstherapie aus. Ist das, also wie fließt das denn ein? Weil das ist ja auch sozusagen Wachstum. Aber ich sag mal, wenn die jetzt bisschen Dreck von links nach rechts schütten oder ein bisschen neu teeren, was aber unterm Strich keinen großen Nutzen hat, ist das auch teilweise schon ein bisschen Fake-Wachstum? Beziehungsweise ich frage mich dann auch, können die Bauarbeiter nicht irgendwo eingesetzt werden an den wichtigen Baustellen? Also ist das auch so ein bisschen... Ja.
Kosmetik? Also erstmal ist es Wachstum. Wenn man Geld ausgibt, ist Wachstum erstmal...
Also das ist dann grundsätzlich erstmal wurscht?
Aber es ist nicht dauerhaft. Das ist natürlich nicht dauerhaft und es erhöht nicht die Produktivität.
Genau,
wichtig ist ja die Produktivität. Also, dass wir auf Dauer in der Lage sind, pro Stunde oder pro Mensch mehr zu arbeiten. Also nur einfach blindes Wachstum ist nicht die Lösung, sondern wir müssen Produktivität erzeugen. Und das geht am Ende nur über positive Investitionen der Unternehmen, ne? Über einen Investitionsboom. Wir brauchen einen unternehmerischen Investitionsboom in Deutschland, ne? Und den kriege ich aber jetzt nur, die Unternehmer machen das nicht von alleine und nicht, weil man ihnen gut zuredet und nicht, weil man auf schönen Konferenzen zu ihnen redet, und sagt, hab Vertrauen oder so Quatsch, sondern sie machen das nur, wenn ihre Auftragsbücher sich wieder füllen und wenn sie sehen, meine Kapazitäten reichen nicht, dann investieren sie. Wir haben 3 Jahre rückläufige Investitionstätigkeit in Deutschland. Das ist absolute Katastrophe. Nur meine Kollegen Ökonomen reden nicht darüber. Die reden nicht so wie ich darüber, sondern die sagen, ja, das geht jetzt schon, nächstes Jahr geht es wieder aufwärts. Schauen Sie in die Gemeinschaftsdiagnose der Institute, die gerade rauskam, das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Da geht es immer, wenn die Zukunft beginnt, geht es immer aufwärts. Ne? Hat ein Wunder. Immer wenn die Zukunft beginnt, gehen die Säulen nach oben. Dann sind wir im Wachstum. Die Vergangenheit, oh, da haben wir jetzt nichts mehr machen. Das ist halt blöd. Aber das ist ein
guter Punkt.
Ja, so ist es. Das ist völlig verrückt.
Gibt es ein Land auf der Welt? Entschuldigung.
Diese Leute müssen sich mal hinsetzen und mal sagen, Leute, es läuft was schief in diesem Land. Ne? Es läuft was grundfundamental schief und es wird sich nicht nach oben drehen von alleine, wenn ihr jetzt noch 3 Kommissionen bildet, die über Rente und Sozialstaat und Bürokratie nachdenken. Das ist nicht die Lösung.
Sie kritisieren ja auch zu Recht viele Politiker. Sie kennen ja auch viele. Sie waren ja da früher mittendrin. Wow. Kapieren die das? Vielleicht sind es auch die Politiker heute ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber kapieren die das nicht? Beziehungsweise die haben doch so viele, ich frage mich auch mal, Berater, Staatssekretäre. Jetzt waren sie das ja selber. Wie läuft das? Also rennen da am Tag 50 Leute zum März und sagen, wie Sie jetzt, es ist eine Katastrophe. Und er sagt, ach ja, mei, so schlimm wird es doch nicht sein. Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, die halten all schon die Klappe. Die halten all die Klappe. Die haben nur
aber
Ja-Sager,
warum?
Ne?
Ja, ach so, ich habe es verstanden.
Ich sag mal ein Beispiel. Schäuble war Jurist, ne? Hatte null Ahnung von allem. Der hat es geschafft, zu Beamtenstaatssekretären, das sind die wichtigen Menschen, die Parlamentarischen kann man vergessen, die Beamtenstaatssekretäre, hat er es geschafft, 3 Juristen einzustellen. Ne? Er hat 3 Stellen, hat auf alle Juristen gesetzt. Wenn ich es richtig sehe, hat Herr Klingbeil auf der entscheidenden Stelle, wo es um Europa, wirtschaftliche Entwicklung, deutsche Entwicklung geht, hat er einen Juristen hingesetzt. Ne? Also ich bin 99,9% sicher. Ich hoffe, ich tue niemand Unrecht, aber es ist so. Und sie haben, und Merz weiß ich überhaupt nicht, wer ihn ökonomisch berät, und Frau Reiche, wie gesagt, holt sich libertäre Ordnungspolitiker von der Ludwig-Erhard-Stiftung und so, die den ganzen Tag erzählen, wir müssen Ordnung, Ordnung, Ordnung. Das ist aber nicht die Lösung. Das hat mit Ordnung nichts zu tun jetzt.
Aber kommen wir langsam zum Ende des Gesprächs. Ich glaube, wir haben doch die Steuern sind doch das Ding, oder? Also Schulden, gerne auch mit Schulden. Sogar Stelter hat das ja auch vor Jahren schon gesagt, wir können gern Schulden machen, wenn wir eben dann das Geld dahin bringen, dass es uns Wachstum bringt. Eigentlich denke ich mir, das müsste doch irgendwie möglich sein. Deswegen machen wir das hier ja auch, Leute. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr solche Gäste, solche Hochkarätigen nicht mehr verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren und teilt das Video auch gerne mal, denn wir müssen einfach mehr über diese Probleme sprechen. Und ich finde das auch super, dass Sie da so energisch sind und Klartext sprechen. Denn ich glaube, es gibt viel zu tun, viel zu verbessern. Und wir sind ja alle irgendwie unzufrieden. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie mal vorwärts kommen. Gibt es denn ein Land auf der Welt, Herr Flassbeck, wo Sie sagen, das macht wirklich verdammt viel richtig? So, da wäre ich gern Wirtschaftsminister.
Habe ich schon erwähnt.
Also die USA
die
sind...
USA.
Okay.
Die USA. Die USA hatten... Und die USA hatten bis vor kurzem, bis Trump dran kam, jetzt Trump 2 dran kam, hatten die eine unglaublich intelligente Finanzministerin, Janet Yellen, die eine sehr gute Ökonomin ist, die das alles wusste, die Zusammenhänge kannte. Und das macht den Unterschied. Wir haben jetzt wieder einen Finanzminister, der von der Sache nichts weiß. Lindner wusste nichts, Klingbeil weiß auch nichts. Und das geht nicht. Ne? Man muss sich vorstellen, es geht nicht nur über die Berater. Es muss am Ende der Minister in einer internationalen Konferenz sitzen und in der Lage sein, eine Antwort zu geben, wenn einer seiner hoffentlich intelligenteren Kollegen ihn was fragt. Ich erzähle zum Schluss, wenn Sie noch eine Minute haben, eine Anekdote.
Ja, wir haben auch noch 5 bis 10 Minuten, keine Sorge.
Es gibt einen deutschen Finanzminister, von dem man, als ich ins Finanzministerium kam, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber man kann sich das bald denken. Als ich ins Finanzministerium kam damals, haben mir die Beamten sehr schnell eine Geschichte erzählt, dass ein Finanzminister in Deutschland in der Lage war, niemals einen Freieinsatz zu sagen. Er hatte die Sätze entweder auswendig gelernt, vom Teleprompter abgelesen oder er hatte ein Notizzettelchen. Und dann wurde er aber einmal in einer internationalen Konferenz vom amerikanischen Kollegen was direkt gefragt. Und
das ist natürlich unpraktisch.
Er wusste nicht, was er machen sollte. Und dann hat ihm der Staatssekretär schnell die Antwort aufgeschrieben, hat ihm die Hand geschrieben, hat ein Zettelchen rübergereicht und dann hat er das abgelesen. Ich könnte noch mehr so Geschichten erzählen. Ich habe auch einen deutschen Finanzminister erlebt in der G20 in internationalen Verhandlungen, der versucht hat, einmal einen inhaltsreichen Satz zu sagen, aber mittendrin gemerkt hat, oh, das geht jetzt schief, und hat ihn dann abgebrochen. Einmal einen inhaltsreichen Satz.
Ja, das, so kann, gut sind wir. Das kann schnell nach hinten losgehen. Aber jetzt mal, wenn wir haben noch keine Sorge, wir haben noch keinen Zeitdruck, aber jetzt mal ganz plump formuliert, die Amerikaner machen uns ja schon seit 2010 platt, man muss sich ja nur die Zahlen anschauen. Wenn das jetzt so weitergeht, dann ja, gute Nacht, was passiert dann? Also machen die uns dann komplett platt?
Nein, wir werden immer mehr dominiert. Die Amerikaner machen mit uns, was sie wollen, weil sie werden wirtschaftlich immer stärker. Und normalerweise ist Europa ja genauso stark wie die USA. Wir müssen uns ja nicht verkriechen vor den USA. Wir müssen einfach selbstbewusster werden und müssen sagen, wir machen jetzt Wirtschaftspolitik für Europa. Aber dazu brauchen die Leute. Das ist auch in Europa falsch gelaufen. Frau von der Leyen ist es nicht, Frau Lagarde, ich sage gern alle Namen nochmal, oder Dombrovskis oder wie der da heißt, der Kommissar ist der Falsche. Es sind immer die falschen Leute. Wir setzen immer die falschen Leute auf diese Posten. Und dann wundern wir uns, wenn nichts passiert. Ne? Es geht nicht so. Man braucht schon an der Spitze eines Volkes ein paar Denker, ein paar Leute, die Zusammenhänge kennen und auch die dem Volk. Wissen Sie, das ist ja auch wichtig, Herr Lochner. Es muss auch mal einer sich hinstellen und dem Volk mal etwas erklären, mal einen Zusammenhang erklären. Ne? Das, was ich vorhin über Sparen und Schulden gesagt habe, das sollte ja nicht ich sagen, das soll mal ein Minister erklären. Ein Minister müsste sich mal zu Frau Mioska hinsetzen und sagen, so, jetzt halten Sie mal einen Moment den Mund, ich erkläre Ihnen das jetzt mal den Zusammenhang. Aber das passiert ja nie. Es passiert ja niemals. Ne? Und das ist aber unser Problem. Wir haben ein intellektuelles Vakuum an der Spitze dieses Staates, womit wir nicht überleben können. Wir leben in einer sehr komplexen Welt, einer wirklich komplexen Welt, die schwer zu durchschauen ist. Man muss unendlich viel Erfahrung haben, man muss unendlich viel Wissen haben. Und da kann man nicht irgendeinen Provinzpolitiker wieder an eine entscheidende Stelle setzen und hoffen, dass der das Ding reißt. Der reißt nichts. Der reißt es ein am Ende.
Eine Sache noch, die Sie ja auch umtreibt schon länger, das Thema Energie. Also vielleicht ganz kurz kompakt mal unsere Probleme zusammengefasst. Wenn Sie jetzt bei Mioska sitzen würden oder im Kanzleramt oder Wirtschaftsminister wären, wie auch immer, ganz kompakt die Punkte durch, was würden Sie machen? Also Nachfrage ankurbeln, naja, Schulden machen.
Ja, ich würde, die Schulden muss ich jetzt nicht wiederholen. Wir brauchen einen völlig anderen Ansatz für die Schulden, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Es muss abhängig sein von den Sparvolumina, die in den Ländern anfallen. Das müssen wir uns anschauen und da müssen wir entscheiden, wie wir zurande kommen. Wir brauchen eine internationale Handels- und Währungsordnung, die dafür sorgt, dass wir relativ balanced trade haben. Und das Dritte ist, wir müssen begreifen, dass wir auf der Welt die Welt nicht retten können und Sachen Energie, solange die Welt Öl produziert, auf Teufel komm raus. Ich habe schon oft gesagt, und ich sage es nochmal, solange wir keine internationale Vereinbarung darüber haben, dass die fossilen Energieträger allmählich runtergefahren werden in der Produktion und der Preis nach oben geht und wir das verteilungspolitisch absichern über die Welt mit Entwicklungsländern, solange wir das nicht haben, brauchen wir überhaupt nichts machen. Es ist lächerlich, dass man sich hier mit irgendwelchen Hinkerlitzchen anstellt und so tut, als könne man was tun. Man kann nichts tun. Im Gegenteil, es geht weiter mit dem Verbrauch der fossilen Energieträger nach oben. Und die Welt kann sich nicht einigen. Das müssen wir hinnehmen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es nicht zu ändern ist, offensichtlich.
Eine allerletzte Frage noch zu den Schulden. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, Mensch, die reden immer über Schulden, aber das hat doch auch Risiken. Bei den USA haben wir jetzt in diesem Jahr Folgendes gesehen. Die Anleihemärkte sind ein bisschen ruppiger geworden. Vor allem haben wir aber gesehen, dass der Dollar gefallen ist ordentlich. Und wir sehen ja, die USA machen sicherlich einiges richtig oder vielleicht sogar alles. Aber die Schulden sind ja schon hoch. Wir sehen, die Leute kaufen Gold, kaufen Bitcoin, kaufen Aktien, kaufen Sachwerte. Und wir wissen ja, die USA müssen dann immer mehr vom Budget für den Schuldendienst ausgeben. Irgendwann kippt das doch auch mal, oder? Oder irgendwann muss man doch auch mal wieder ein bisschen runter vom Gas, oder? Und mal ein bisschen, oder gibt es da kein Risiko? Ist das, weil sonst könnten wir alle unendlich uns verschulden und dann...
Ja, unendlich ist ein großes Wort, aber sagen wir so bis 600% am Bruttoinlandsprodukt oder 700 ist es sicher kein Problem. Das haben wir noch weit, das ist noch 100 Jahre. Also das ist überhaupt kein Problem. Die amerikanischen Zinsen übrigens, um es mal deutlich zu sagen, die amerikanischen Zinsen auf Staatsanleihen sind extrem niedrig. Ne? Man muss die ja messen, habe ich neulich auch einen Aufsatz drüber geschrieben, man muss die messen an dem Abstand zwischen den kurzfristigen und langfristigen Zinsen. Man darf nicht auf Langfrist USA mit Langfrist Deutschland vergleichen. Das ist Blödsinn, ne? Man muss vergleichen Langfrist USA zu Kurzfrist USA und dann den Spread zwischen beiden. Den kann man vergleichen. Und der Spread in USA ist kleiner als in Deutschland. Also niemand hat Angst vor einem amerikanischen Staatspleite. Und was wir auch begreifen müssen, ist, die Märkte haben da überhaupt, ja, die Märkte sind ja ein Player, aber sie spielen keine wirkliche Rolle. Weil die Märkte haben ja keine Alternative. Man kann in Gold und Bitcoin sein Geld stecken, wenn man das unbedingt will. Man kann auch auf die Pferderennbahn gehen oder ins Casino, ist mir alles egal. Das darf man alles tun in der freien Welt. Aber in Wirklichkeit, die große Masse der Ersparnisse soll so angelegt werden, dass die Leute auch was erwarten können. So, und dann, woher kriegen sie jetzt die Zinsen? Sie kriegen in den USA vom Staat, von niemand anderem. Vom Staat kriegen sie die Zinsen, weil die Unternehmen ja netto gar nicht, sich nicht mehr verschulden. Sie kriegen alle Zinsen vom Staat. Das heißt, der Staat nimmt ihnen die Zinsen per Steuern ab oder gibt sie ihnen wieder zurück über die Staatsanleihen. So what? Wo ist das Problem? Das ist null Problem, solange die Zinsen nicht aus dem Ruder laufen. Die laufen nicht aus dem Ruder, weil es gibt ja keine Alternative. Zum amerikanischen Staat gibt es keine Alternative auf dieser Welt. Man kann ja nicht sein Geld nach China pumpen oder so. Es ist lächerlich. Es gibt, und auch für die europäischen Staaten gibt es auch keine Alternative. Und wenn jetzt die Märkte anfangen zu spinnen mit Frankreich, um das auch noch deutlich zu sagen, dann kann ich nur sagen, dann muss die EZB einschreiten und aufhören mit der Spinnerei.
Das wird aber sie auch tun, trotzdem, oder? Das ist ja, ja ziemlich
natürlich
wahrscheinlich.
Wird sie es tun. Natürlich wird sie es tun. Das ist ja auch vollkommen berechtigt. Aber wir müssen trotzdem dann eine völlig neue Lösung für die Schuldenproblematik in Europa finden. Da müssen wir raus. Wir müssen diesen Vergleich USA-Europa, der ist absolut zentral. Und der zeigt, die USA machen es richtig und wir machen es falsch. Und da müssen wir was draus lernen. Und ich bin wirklich kein Trump-Fan in allen Punkten, aber sie haben einige richtige Punkte. Und die müssen wir begreifen.
Fazit, Europa und Deutschland müssen was ändern, sonst knallt's, oder? Sonst haben wir ein Riesenproblem.
Ja. Absolut, aber fundamental. Wir müssen weg von der schwäbischen Hausfrau und hin zum intelligenten Denker an der Spitze.
Herr Flassbeck, herzlichen Dank. Das hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Danke für den Klartext und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.